Tore zur Freiheit, 9. Kapitel. Die amerikanische Reiseroute. Die Kraft des Heiligen Geistes. Wahre Größe. Die göttliche Lehrmethode. Wahrhaft weise ist, wen die Welt und alles, was in ihr ist, nicht davon abhält, das Licht dieses Tages zu erkennen. Wen das leere Gerede der Menschen nicht vom Wege der Rechtschaffenheit ablenkt. Einem Toten gleicht fürwahr, wer sich an dem wunderbaren Morgen dieser Offenbarung nicht von ihrem herzerquickenden Odem beleben lässt. Ein Gefangener ist wahrlich, wer den höchsten Erlöser nicht erkennt, sondern seine Seele elend und hilflos in den Fesseln seiner Leidenschaften schmachten lässt. Den Rest des Sommers war ich viel mit meiner Arbeit beschäftigt, die mich in verschiedene Teile der östlichen Staaten führte, während Abdu'l-Bahá sich nicht in diesem Teil des Landes aufhielt, sondern sich auf seiner unvergesslichen Reise durch den Westen befand. In den 3 Monaten zwischen meinem Besuch in Dublin und meinem nächsten Zusammentreffen mit dem Meister in New York am 15. November hatte Abdu'l-Bahá eine Reiseroute bewältigt und Ansprachen gehalten, die gemessen an seinem Alter, seiner eigenen Vergangenheit und der großen Anzahl von Freunden, die ihm von Ort zu Ort folgten, in der Geschichte kaum ihresgleichen hat. Die Liste ist zu umfangreich, um sie hier vorzulesen. Er hielt insgesamt 53 Ansprachen. Außerdem fanden wahrscheinlich Dutzende von persönlichen Unterredungen statt und informellen Gesprächen mit kleinen Gruppen von Freunden. Seit seiner Ankunft in diesem Land bis zu seinem Aufenthalt in Dublin waren seine Reiseroute und Ansprache wie folgt. Auch diese Liste ist zu lang zum Vorlesen. Meines Wissens hielt Abdu'l-Bahá in Dublin noch einige Ansprachen mehr als in den Bänden mit seinen Vorträgen unter dem Titel »The Promulgation of Universal Peace« veröffentlicht sind. Nicht nur das bloße Interesse an der Tatsache, dass dieser Mann in seinem 69. Lebensjahr in der Lage war, so eine bemerkenswerte körperliche und geistige Ausdauer an den Tag zu legen, hat zu dieser Aufstellung seiner Arbeit im Sommer geführt. Wer ihn auf seinen Reisen begleitet oder auch nur diese Chronik sorgfältig und wohlwollend gelesen hat, wird noch eine tiefere Bedeutung erkennen. Der Dichter und Weise Rabindranath Tagore war während desselben Sommers vertraglich dazu verpflichtet, eine Reihe von Vorträgen in Amerika zu halten. Seine geplante Reiseroute, die nicht annähernd so umfangreich war wie die Abdu'l-Bahás, hatte er erst zum Teil absolviert, als seine Kräfte und Nerven so erschöpft waren, dass er seinen Vertrag kündigte und nach Indien zurückkehrte. Er sagte, er könne die materialistischen Schwingungen in Amerika nicht ertragen. Es sollte auch erwähnt werden, dass Tagores Vertrag mit einer beträchtlichen finanziellen Vergütung verbunden war, wohingegen Abdu'l-Bahá keinen anderen Vertrag hatte als den Bund selbstlosen Dienens, den er mit Baha'u'llah im Inneren seines Herzens geschlossen hatte. Weit davon entfernt, finanziellen Lohn zu verlangen oder zu erwarten, lehnte er auch die geringste Vergütung konsequent ab, und selbst wenn er von fürsorglichen und großzügigen Gastgebern bewirtet wurde, war er peinlich genau darauf bedacht, dass Geschenke für Gastgeber und Bedienstete des Haushalts bei weitem das überwogen, was er erhalten hat. Er betonte auch das geistige Potenzial des amerikanischen Volkes, das Tagore in Abrede gestellt hatte. Wenn er in Hotels untergebracht war, fiel sein Trinkgeld für die Bediensteten, die sich um ihn kümmerten, oft so großzügig aus, dass es Erstaunen hervorrief. Aber das war längst nicht alles, was er gab. Ich habe selbst von mehreren Fällen erfahren, dass sein geistiger Einfluss auf Zimmermädchen und Gepäckträger so groß war, dass sie einem Begleiter des Meisters sagten, »Das ist heiliges Geld. Nie werde ich es für mich selbst ausgeben.« Bedarf es da noch eines Kommentars? Woher kam die Kraft von Körper, Geist und Seele, die diesem Mann erlaubte, jede Situation, mit der er konfrontiert wurde, zu meistern? War er doch westliche Hektik, Wettbewerb und Stress nicht gewohnt? War er doch Zeit seines Lebens Verfolgung, Gefängnis und Hass ausgesetzt gewesen und fand sich jetzt plötzlich in einer Umgebung, auf die er nicht vorbereitet worden war? Ich habe dargelegt, wie meisterhaft er die Besonderheiten in der Gesellschaft von Reichen und Gebildeten beherrschte. Aber sein Umgang mit den Erniedrigten und Sorgenbeladenen war nicht minder bemerkenswert, nicht minder erfolgreich. Wie ist es möglich, eine derart bezwingende Erhabenheit zu übersehen? Wie kann man versäumen, das Geheimnis seiner Macht mit leidenschaftlicher Intensität zu suchen? Nach all den Jahren des Studiums und Gebets in meiner Suche nach diesem Schlüssel kann es für mich nur eine Antwort geben. Die Antwort, die Abdu'l-Bahá selbst und noch überzeugender die gesegnete Vollkommenheit Bahá'u'lláh uns gab. Denken Sie tief über die folgenden Zitate nach. Obschon der Körper schwach und in Wechselfällen einer Atlantiküberquerung nicht gewachsen war, half uns die Liebe und wir kamen hierher. Es gibt Zeiten, in denen der Geist dem Leib beistehen muss. Wirklich große Dinge können wir nicht durch physische Kraft allein vollbringen. Der Geist muss unsere körperliche Stärke unterstützen. Der Körper des Menschen mag beispielsweise in der Lage sein, die Qualen der Haft 10 oder 15 Jahre lang unter gemäßigten Klimabedingungen und ruhiger körperlicher Routine durchzuhalten. Während unserer Gefangenschaft in Akka fehlte jede Ruhe. Schwierigkeiten und Verfolgung aller Art umgaben uns. Aber trotz solch qualvoller Umstände konnten wir diese Belastung 40 Jahre lang ertragen. Was war der Grund? Es war der Geist, der den Körper unaufhörlich stärkte und belebte. Wir durchlebten diese lange, schwierige Zeit in äußerster Liebe und Dankbarkeit. Unter bestimmten Bedingungen muss der Geist den Körper unterstützen, weil der Körper allein derartig extreme Strapazen nicht ertragen kann. Im Verhältnis zur Schwäche des menschlichen Körpers ist der Geist des Menschen stark. Er ist eine übernatürliche Kraft, die alles bedingte Dasein übersteigt. Sein Leben ist unsterblich und nichts kann es zerstören oder verderben. Wie mächtig ist der Geist des Menschen, wo doch sein Körper so schwach ist. Daher ist die Absicht Gottes, dass die geistige Empfänglichkeit des Menschen Vorrang vor seinen körperlichen Kräften erlangen und sie beherrschen soll. Auf diese Weise wird es dem Menschen gelingen, die Menschenwelt durch seinen geistigen Adel zu beherrschen und furchtlos und frei hervorzutreten, ausgestattet mit den Eigenschaften ewigen Lebens. Der menschliche Körper bedarf materieller Kraft, aber sein Geist bedarf des Heiligen Geistes. Wenn ihm die Gaben des Heiligen Geistes beistehen, wird er große Macht erlangen, er wird die Wirklichkeit entdecken, er wird Kenntnis von Geheimnissen erlangen. Die Macht des Heiligen Geistes ist für alle da. Wen der Heilige Geist gefangen hat, der ist von jedweder Gefangenschaft befreit. Die Lehren seiner Heiligkeit Bahá'u'lláh sind der Odem des Heiligen Geistes, der den Menschen neu erschafft. Es liegt eine Macht in dieser Sache, die das Wissen von Menschen und Engeln unendlich weit übersteigt. Diese wenigen Auszüge aus Hunderten von Zitaten, die angeführt werden könnten, vermitteln eine gewisse Vorstellung von Abdu'l-Bahás Quelle der Kraft, durch die er jede Situation, mit der er konfrontiert wurde, meisterte. Selbst sein körperlicher Zustand wurde ständig durch diese göttliche Kraft gestärkt. Einmal kehrte er nach einem besonders anstrengenden Tag spät in der Nacht von einem Treffen zurück, auf dem er mit großer Energie und sehr erfolgreich gesprochen hatte. Auf der Fahrt im Auto war er sehr müde. Er entspannte sich und versank allmählich in einen fast komatösen Zustand. Die Freunde in seiner Begleitung waren sehr beunruhigt. Am Zielort angelangt, musste er fast ins Haus und in sein Zimmer getragen werden. In großer Sorge hatten sich die Freunde in den unteren Räumen versammelt, doch innerhalb von 15 Minuten hörten sie seine Stimme mit mehr als der üblichen Energie und Kraft nach seinem Sekretär rufen, und er erschien oben an der Treppe, wie gewohnt, souverän, lächelnd, kraftvoll. Selig, wer sich von meinen wundersamen Weisen entzücken lässt und in meiner starken Macht die Schleier zerreißt. Im Verlauf des Sommers hatte ich ein- oder zweimal an Abdu'l-Bahá geschrieben, weil mein Geist und Herz keine Ruhe fanden. Auf meinen Reisen durch die östlichen Staaten trug ich einen kleinen Ranzen bei mir, in dem sich nur Bücher und abgetippte Sendschreiben Bahá'u'lláhs und Abdu'l-Bahás befanden. Davon ist übrigens eine wirklich große Menge erhältlich, neben den vielen Bänden, die noch nicht ins Englische übersetzt worden sind. In all den Monaten habe ich buchstäblich nichts anderes gelesen, nicht einmal Zeitungen. Diese Tatsache deutet auf meine geistige und seelische Unruhe hin. Es schien, als hätte sich der Brennpunkt meines Lebens plötzlich verschoben und all meine Interessen drehten sich nun um eine neue und höchst aufwühlende Achse. Als ich meine kirchlichen Aktivitäten im Herbst wieder aufnahm, schien es mir unmöglich, die notwendige finanzielle Unterstützung zur Fortsetzung der Arbeit der Brotherhood Church sicherzustellen. Mein Brief an Abdu'l-Bahá, in dem ich ihm davon und auch von meinem intensiven wachsenden Interesse an den Lehren Bahá'u'lláhs berichtete, bescherte mir sein zweites Sendschreiben. Es war offenbar auf dem Weg von Washington nach New York geschrieben und übersetzt worden, und sein Sekretär hatte es mir sofort nach seiner Ankunft aus New York weitergeleitet. Es lautete wie folgt: Er ist Gott. O du spiritueller Freund, dein Brief ist eingetroffen. Die traurige Nachricht von der Schließung der Brotherhood Church hat mich sehr betrübt. Aber als ich vor Ort war, habe ich dir den Hinweis gegeben, dass du dich nicht auf diese Menschen verlassen solltest. Sie versprechen viel, erfüllen es aber nicht. Du erklärst, dein erster Beistand sei ein Philosoph. Tatsächlich besteht das Philosophieren in diesem Zeitalter in dem Umstand, dass der Mensch sich von Gott entfernt hat. Er weiß nicht mehr um das Königreich Gottes. Es fehlt ihm an geistiger Empfänglichkeit. Er hat die Verbindung zum Heiligen Geist und zu den verstandesmäßigen Wahrheiten verloren. Das heißt, er ist kein Gläubiger, er ist ein Gefangener der Sinne. Tatsächlich hat Ihre Hoheit die Kuh diese Merkmale und Eigenschaften ohne Anstrengung inne. Von Natur aus leugnet sie Gott, das Königreich, Geistigkeit und himmlische Wahrheiten, ohne sich bemüht zu haben. Daher ist sie der größte Philosoph. Die Philosophen unserer Zeit erreichen nach 20 Jahren des Studiums und des Nachdenkens an den Hochschulen die Stufe der Kuh. Sie erkennen nur das sinnlich Wahrnehmbare als Wahrheit. Daher ist Ihre Hoheit, die Kuh, der größte Meister. Denn sie war vom Beginn ihres Lebens an ein Philosoph und nicht erst nach 20 Jahren harter Anstrengung. Ich habe dir gesagt, dass diese Versprechen nicht verlässlich sind. Vertraue nicht auf eine Person, die gottlos ist. Also sei nicht traurig. Diese Dinge sind geschehen, um dich von allen anderen Beschäftigungen zu befreien. So mögest du Tag und Nacht die Menschen zum Königreich rufen, die Lehren Bahá'u'lláhs verbreiten, das Zeitalter des neuen Lebens eröffnen, die Wahrheit verkünden und von allem außer Gott gereinigt und geheiligt sein. Es ist meine Hoffnung, dass du so werden mögest. Wenn du dein Haupt mit diesem Diadem des Königreiches krönst, haben seine glänzenden Juwelen solch eine erleuchtende Kraft, dass sie über Jahrhunderte und Zyklen strahlen werden. Bald werde ich nach New York kommen und meinen geliebten Freund wieder treffen. Mit dir sei die Herrlichkeit des Allherrlichsten. Gezeichnet Abdu'l-Bahá Abbas. Übersetzt New York, 14. November 1912. Dieser Brief hinterließ in meiner Seele zwei ausgeprägte, eigenartig entgegengesetzte Eindrücke. Der offensichtlichste war natürlich sein geistreicher Humor. Es war das erste Mal, dass ich persönlich die kluge, humorvolle Haltung Abdul-Bahas gegenüber den Wechselfällen des Lebens kennenlernte. Ich habe schon sein spontanes Lachen erwähnt, vor allem, wenn er über sehr ernste Dinge sprach. Die gewöhnlichen Schwierigkeiten des täglichen Lebens, die bei den meisten von uns schwermütige, traurige oder widerwillige Empfindungen hervorrufen, schienen für ihn eher amüsant zu sein. Ich erinnere mich an unser erstes Wiedersehen nach der langen Trennung im Sommer und dass unter seinen ersten Worten die Frage war, ob Ihre Hoheit die Kuh nicht ein edler Philosoph sei. Und das Lächeln und herzhafte Lachen, das die Worte begleitete, schien die elementare Absurdität zu unterstreichen, die mit dem trübenden Staub einhergeht, der die Welt umhüllt und den menschliche Enge emporgeweht hat. Der zweite Eindruck entstand bei den Schlussworten des Schreibens, die dazu aufriefen, mich loszulösen, der Lehre Bahá'u'lláhs gerecht zu werden und sie auf dem ganzen Kontinent zu verkünden, verbunden mit der Zusicherung von himmlischen, weltweiten Folgen über Jahrhunderte und Zyklen hinweg. Diese Worte, mit denen er eine Stufe von solcher Erhabenheit hervorhob, dass nichts weniger als Jahrhunderte und Zyklen ihre erleuchtende Kraft umfassen könnte, vermittelten mir den ersten Erkenntnisschimmer von der Art von Größe, auf die Abdul-Bahá sich bezogen hatte, als er mir, wie früher bereits beschrieben, sagte, dies sei ein Tag außergewöhnlicher Ereignisse. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass solche Männer groß sind, die eine Stufe des Ruhmes und der Macht in weltlichen Angelegenheiten erreicht haben, gleich ob auf geschäftlichem oder intellektuellem Gebiet. Wenn wir nach den Großen der Geschichte gefragt werden und wir von Macht beeindruckt sind, denken wir spontan an Julius Cäsar, Napoleon, Kyros den Großen, Alexander. Und wenn wir den Intellekt bewundern, denken wir an Platon, Aristoteles, Herbert Spencer, Einstein. Das heißt, wir beurteilen Menschen nach unseren eigenen Maßstäben. Daraus folgt zwangsläufig, dass nur die Größten unter den Menschen dazu in der Lage sind, wirklich zu beurteilen, was wahre Größe ausmacht, denn ihre Standards sind die höchsten und sie allein können diesen Maßstäben gerecht werden und ihre Größe verkörpern. Wie wenige erkannten in den ersten zwei Jahrhunderten christlicher Zeitrechnung den strahlenden Glanz der Sonne der Wahrheit in Jesus Christus. Wer hätte je das Wort groß mit den bescheidenen Fischern, die ihm folgten, in Verbindung gebracht? Doch wo sind jetzt die Könige und Herrschaftsgebiete, deren Macht damals die ganze Welt überragte? Und wo sind diese Demütigen? Wenn also dieser wahrhaft Große zu mir über diesen Tag sprach, an dem außergewöhnliche Dinge zu bewerkstelligen waren, so umfasste seine Vision auch die künftigen Jahrhunderte, in denen die bescheidensten Diener der Herrlichkeit Gottes, Bahá'u'lláh, in den Himmeln seiner Offenbarungswelt glänzen und strahlen werden. Auch wenn der Pfad zu dieser Größe durch den hohen, niedrig gesinnter Menschen und weltlicher Vergleiche führt, durch jede Art von Kritik und Schmach, selbst zum Martyrium auf diesem Pfad, wäre es nicht Privileg genug, mit denen, die in früheren Offenbarungen diesen Weg gegangen sind, verbunden zu sein? Mit denen, die die Quelle der Freude, den Ursprung aller Freude dieser Welt, gefunden hatten? Wahrlich, wer groß sein will, muss der Diener aller sein, ein Knecht der Menschheit. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn so wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. Ich erinnere mich an den Winter nach Abdul-Bahas Rückkehr ins Heilige Land, als mich eines Tages, als ich auf der Ecke Broadway zu einer der Downtown-Straßen von New York stand, eine plötzliche Erkenntnis dieser wahren Größe einerseits und der elementaren Sinnlosigkeit und des Irrtums aller irdischen Normen andererseits überkam. Ich sagte laut mit den Worten von Emerson, aber mit einer ganz anderen Bedeutung, selbstvergessen auf der belebten Straße, »Auf Wiedersehen, stolze Welt, ich gehe nach Hause.« Abdu'l-Bahá hatte die Fähigkeit, die Seelen, die den Weg des Lebens aufrichtig suchten und ihn um Führung baten, ihr eigenes Vermögen aufzuzeigen, selbst zum besten Lehrer zu werden und ihre Füße auf den geraden und schmalen Pfad zu setzen. Er begab sich nie auf die Ebene des Fragenden, außer er erkannte, dass dieser zu diesem Zeitpunkt nicht zu einem höheren Verständnis in der Lage war. Dann sprach er in einer Weise zu ihm, die für sein Glück auf der jeweiligen Ebene förderlich war. Einer Mutter, die ihn besorgt gefragt hatte, wie sie mit ihrem schwierigen Kind umgehen solle, riet er, es glücklich und frei zu machen. Dies beschreibt gut die Haltung, die er stets im Umgang mit einer suchenden Seele einnahm. Die Menschen wandern durch die Wildnis von Zeit und Raum, im Netz der Umstände gefangen, durch das Blendwerk der Sinne betört. Sie sind sich dessen nicht bewusst und diese Unwissenheit macht die Tragödie des Lebens aus. Und dennoch sehnen sie sich vor allem anderen danach, dieser Wildnis, in der sie so einsam wandern, zu entkommen. Unter dem Druck dieses instinktiven Verlangens probieren sie jeden Pfad aus, der die geringste Hoffnung auf Freiheit bietet. Für die große Mehrheit scheint die Flucht auf dem Weg, den sie Vergnügen nennen, am einfachsten zu sein. Anderen winken Ruhm und Macht, die ihnen sagen, folge mir nach und ich werde dir durch die Bewunderung der Welt die Erholung von deinem Selbst gewähren, nach der du dich sehnst. Und wieder andere finden Zuflucht auf intellektuellen Gebieten, indem sie die Beschränkungen der Natur aufheben, in die mikroskopische Welt vordringen, Atome teilen und Elektronen beschießen, den interstellaren Raum mit kraftvollen und immer leistungsfähigeren Teleskopen durchforschen. Suchen sie alle, ob sie es wissen oder nicht, nach ihm, der ihnen in ihrem innersten Herzen näher als ihr eigenes Ich ist. Sie sind in ihrem Inneren grundsätzlich, prinzipiell und unausweichlich unzufrieden mit all dem, was die bedingte Welt zu bieten hat, und suchen dennoch dort die Antwort für ihre suchende Seele und ihren Geist. Die Antwort, ohne die sie nie zur Ruhe kommen können. Sie wissen instinktiv, dass sie ihrem Selbst entfliehen müssen und bemühen sich daher, vom Selbst zur Welt um sie herum zu gelangen, dem angestrebten Zufluchtsort aus der Umklammerung des Selbstes. Sie sehnen sich, ohne es zu wissen, nach einer ewigen Heimat, nach der Erkenntnis und der Liebe Gottes. Aber Abdu'l-Bahá wusste es, so wie alle Menschheitsführer es wussten. Sie wissen, was tief im Herzen des Menschen liegt. So wusste er, was zuinnerst im Herzen des Fragestellers verborgen lag. Folglich antwortete er auf das Unausgesprochene, nicht auf das gesprochene Wort. Als ich allmählich diese wunderbare Methode des Lehrens zu verstehen begann, erkannte ich zum ersten Mal die wahrhaft erhabene Aufgabe jeder Seele, die danach trachtet, eine andere Seele auf dem Weg der Wahrheit zu führen. Ich begann zu verstehen, warum der Meister dieser Methode vielen meiner Fragen auszuweichen schien, er stattdessen von den großen Gelegenheiten sprach, die sich mir zum Dienen und zum Lieben in meiner gegenwärtigen Situation boten. Unsere Schulen und Universitäten wären voll von jubelnder Freude, eifriger Schüler und Studenten, die auf diesem Pfad voranschreiten, wenn ihre Kollegien, Präsidenten und Lehrer auch nur die geringste Ahnung von dieser Lehrmethode hätten. Es bedarf der vollständigen Anerkennung von lediglich einer grundlegenden Tatsache, dass jede Seele auf der Welt in verwirrter Suche nach dem Freunde ist. Sie suchen keine Antworten auf ihre individuellen, persönlichen und besonderen Fragen, auch wenn sie das meinen. Sie wünschen sich nur eines, die grundlegende Wahrheit, die sie von jeglicher Schulgelehrsamkeit freimacht, die wie trübender Staub ist, den menschliche Enge emporgeweht hat und sie und die ganze Welt umhüllt. Sie suchen das Sonnenlicht der wirklichen Welt. Sobald sie von der Dunkelheit der bedingten Welt und vom Gefängnis des Selbstes befreit sind, sehen sie ihren Pfad vor sich. In diesem herrlichen Glanz ist jede Frage zugleich ihre Antwort. Der Himmel findet sich in der ausgestreckten Hand. Gott wird zum Ohr, mit dem der Mensch die Antwort auf all seine Fragen hört. Denn wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir von Wahrheit, Weisheit und dem Weg zu einem freudigen und erfolgreichen Leben, dem Wohnsitz des Friedens, von ewigem Leben und von der wirklichen Welt. Denn dies alles sind Synonyme für Gott, und dieses Wissen zu erlangen, sollte das Ziel aller Erziehung sein. Es war Abdu'l-Bahas sicheres Wissen um diese Wahrheit, das ihm ermöglichte, das verborgene göttliche Selbst tief unter dem aufgetürmten Müll der bedingten Welt zu erreichen. Müll, den der äußerliche Geist und die fruchtlose Energie des tätigen Körpers angesammelt hatten. »Es ist meine Hoffnung«, sagte er einmal zu mir und oft auch zu anderen, »dass du zu einer Stufe gelangst, nichts mehr anzweifeln zu müssen.« Unser erster persönlicher Kontakt nach der Rückkehr des Meisters nach New York war bei einem Treffen der Freunde im Studio von Miss Juliet Thompson in W. 10th Street, wo sie das unsterbliche Porträt von Abdu'l-Bahá malte. Ich war ein regelmäßiger Besucher eines Studienabends jeden Freitag und mein Interesse wurde vor allem durch diese Kontakte wachgehalten. Abdu'l-Bahá behandelte an diesem Abend zwei Themen. Erstens die offenbare Macht und Majestät Bahá'u'lláhs, insofern, als er trotz strenger Haftbedingungen über Gefängnismauern, Gouverneure und Kerkermeister herrschte. Und zweitens sein schlüssiger Beweis, dass Bahá'u'lláhs Lehren vieles enthalten, was von den vorangegangenen Propheten Gottes nicht offenbart worden war. Nach 12 Jahren Verbannung war Bahá'u'lláh 28 Jahre lang in der Gefängnisstadt Akka in der Nähe vom Berg Karmel inhaftiert und sein Sohn Abdu'l-Bahá genau 40 Jahre lang. Dennoch schrieb Bahá'u'lláh aus diesem Gefängnis an den Schah von Persien und an den unsäglichen Tyrannen Abdul-Hamid und klagte sie der Unterdrückung ihrer Untertanen und des Machtmissbrauchs an. Bedenken Sie, wie erstaunlich es war, dass ein Gefangener unter scharfer Beobachtung der Türken den König, der für seine Inhaftierung verantwortlich war, so kühn und schwer anklagte. Welche Macht, welche Größe! Nirgends in der Geschichte wurde je von solch einem Ereignis berichtet. Obwohl er Gefangener in einer Festung war, achtete er nicht der Könige, nahm keine Rücksicht auf ihre Macht über Leben und Tod, sondern wandte sich im Gegenteil in klarer und furchtloser Sprache an sie. Es ist unmöglich, die Majestät Abdu'l-Bahás zu beschreiben, als er diese Worte sprach. Sein Gesicht war von einem Strahlen erleuchtet, das nicht von dieser Welt war. Sein Wesen schien von eben dieser Macht erfüllt zu sein, über die er sprach. Er hatte die Gewohnheit, oft auf- und abzuschreiten, während der gemessene Rhythmus seiner Stimme den Raum erfüllte, und seine Worte wurden Satz für Satz vom Dolmetscher übersetzt. Bei dieser Gelegenheit war das Zimmer jedoch nicht sehr groß, und die Freunde standen dicht gedrängt bis an die Grenzen des Fassungsvermögens, so dass er sich dort, wo er stand, kaum bewegen konnte. Dennoch schien seine geistige Lebendigkeit den Raum zu durchfluten, und es kam mir zumindest so vor, als ob er jeden Teil des Raumes durchschritt und jedes Herz im tiefsten Innern erforschte. Es war, als sagte er, dies ist die Macht, von der Christus sprach. Die Legionen von Engeln, die zu rufen er abgelehnt hatte, wurden von Bahá'u'lláh vorgeladen, denn die von Christus verheißene Zeit war gekommen und der König der Könige hatte seinen Thron bestiegen. Das zweite Thema, dem er sich zuwandte, betraf die völlig neuen Lehren Bahá'u'lláhs, die in keiner der vorangegangenen Offenbarungen zu finden sind. Ich werde nicht versuchen, die Essenz seiner Worte wiederzugeben. Es genügt zu sagen, dass er 9 Punkte in der Offenbarung Bahá'u'lláhs auflistete, die völlig neu waren. Das, so sagte er, beantwortet die Frage danach, was es in den Lehren Bahá'u'lláhs gebe, das man nicht schon zuvor vernommen habe. In seinen abschließenden Worten sprach er über die Macht, die durch Verfolgung entsteht. Betet, dass meine Feinde sich vervielfachen, zitierte er aus Baha'u'llahs Worten. Sie sind meine Herolde. Betet, dass ihre Anzahl zunimmt und sie noch lauter rufen. Je mehr sie mich schmähen und je mehr sie hetzen, desto stärker und mächtiger wird die Wirkkraft der Sache Gottes sein. Und schließlich wird die finstere Dunkelheit der äußeren Welt vergehen und das Licht der Wirklichkeit leuchten, bis die ganze Erde in seiner Herrlichkeit erstrahlt.